Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Ganz herzlich möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol willkommen heißen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie zum Thema heute Abend, die Tugenden Gottes und Nächstenliebe mit dem ersten Teil. Unser Gast, mit dem wir verbunden sind aus Osnabrück, ist Professor Dr. Manfred Balgenol. Schönen guten Abend, Herr Balgenol.
Schönen guten Abend, Frau Engert.
Sie sind Moraltheologe, hatten eine Professur für Moraltheologie an der Universität in Osnabrück, sind mittlerweile emeritiert. Sie sind aber auch Vater von 4 mittlerweile erwachsenen Söhnen und geben viele Bücher raus, veröffentlichen Schriften. Unter anderem ein Buch, auf das wir heute zurückgreifen, mit dem Titel Vom Sinn des Lebens. Und das ist sicherlich heute eine zentrale Frage, womit sich viele Zeitgenossen beschäftigen. Und darin haben Sie auch einen Artikel über das Thema heute Gottes und Nächstenliebe veröffentlicht. Denn die schlimmste Krankheit, die keine Medizin jemals heilen kann, ist das Gefühl, unerwünscht und von allen verlassen zu sein. Das größte Übel ist die furchtbare Gleichgültigkeit gegenüber dem Nächsten, der an der Straße liegt, ausgebeutet, arm und krank. Das hat keine geringere gesagt oder geschrieben als Mutter Teresa. Ob nun einer reich ist oder arm, ob er ein ansprechendes Äußeres hat, sich erfolgreich und eloquent auf internationalem Parkett, wie es so schön heißt, sicher bewegt, ob jemand eine hohe Position bekleidet, in einer Weise unterscheidet er sich vom Bettler nicht, nämlich als Mensch, der nach Liebe hungert, und darin sind wir alle gleich. Ja, und auch Sie, Herr Professor Balgenol, zitieren in Ihrem Buch Vom Sinn des Lebens, ich zitiere, das Anwachsen der Neurosen hat Ärzte, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger in der Vermutung bestärkt, dass die gegenwärtige Not in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Soweit das Zitat aus Ihrem Buch. Ja, wenn man so sich überlegt, oder man könnte aus der christlichen Existenz den Kernsatz ableiten, eigentlich, ich lebe, um zu lieben. Wenn man sich dann aber umschaut, dann stellt sich vielleicht auch die Frage, ob dieser Grundsatz sich mit heutigen Biografien, die nach Leistung streben, nach Erfolg, nach Macht, nach Anerkennung, ob sich das nicht ausschließt, beziehungsweise ja, wohin geht das Liebesstreben des Menschen oftmals? Vielleicht können Sie kurz einen Einblick geben in die Situation heute, Herr Professor Balgenol.
Ja, danke für Frau Engert. Sie haben recht, Leben und Lieben gehören natürlich zusammen. Und wenn Sie die Mutter Teresa genannt haben, dann haben Sie ganz ohne Zweifel eine der wichtigen Persönlichkeiten unserer Zeit genannt, die auch ernst gemacht haben mit dem Liebesgebot. Das Liebesgebot ist ein biblisches Liebesgebot, ist ja das eigentliche Kern der Gebot des Christentums in der Heiligen Schrift. Und es gibt immer wieder Biografien, es gibt immer wieder Menschen, die mit dieser eigentlich christlichen Lebensanweisung ernst machen oder versuchen ernst zu machen. Mutter Teresa gehört ja ganz ohne Zweifel dazu. Sie hat sogar auch in vorbildlicher Weise ernst gemacht mit diesem Liebesgebot, mit dem christlichen Liebesgebot.
Wie beides nun zusammenhängt, die Gottes- und die Nächstenliebe, wie die Begrifflichkeiten zu verstehen sind, ja, da dürfen wir jetzt gespannt sein auf das, was Sie heute beizutragen haben. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten, Herr Professor Balgenol.
Ja, danke schön, Frau Engert. Wenn wir eben die Mutter Teresa genannt haben, dann haben wir sie zu Recht genannt. Viele andere Menschen, wenn wir in die Antike hineinblicken, da war es der heilige Augustinus, der diese beiden Arten der Liebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe, im Auge hatte. Und in einem seiner berühmten Werke, De Civitate Dei, ja, wie kann man das übersetzen? Vielleicht der Gottesstaat oder die Gemeinschaft, die Civitas, die Gemeinschaft der Menschen, die war unter dem Anspruch Gottes. Jedenfalls hat er dieses entscheidende Werk geschrieben aus Anlass der Plünderung Roms durch die Goten im Jahre 410. zahlreiche Heiden, aber auch viele Christen der damaligen Zeit hatten gesagt, Rom ist kaputt, Rom ist gefallen, das Römische Reich ist zerstört. Der christliche Gott gewährt keinen Schutz mehr. Auf diesen Einwand erklärte Augustinus in De Civitate Dei, in diesem vielleicht bedeutendsten Werk, was wir von Gott erwarten können und was nicht. Und hier nennt er die Arten der Liebe. Er nennt einmal die Eigenliebe, die aber bis hin zur Gleichgültigkeit gegenüber Gott führen kann. Und die Gottesliebe nennt er ebenfalls, bis hin zur Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst und Nächsten. Also, was Augustinus hier zeigt, das sind also auch die Gefahren, die es gibt, wie also christliche Liebe in die Irre gehen kann. Das Hauptgebot der Liebe, wie wir es im Neuen Testament finden, lautet ja, ich zitiere bei Matthäus 22, 37 folgende: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, und die beiden Teilstücke, eben dieses christliche Gebot, haben wir bereits im Alten Testament. Im fünften Buche Moses, im Deuteronomium, haben wir folgendes: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das haben wir von dem Alten Testament. Im fünften Buche Moses. Und im dritten Buche Moses, im Levitikus, lesen wir 19, 18: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im selben Buch haben wir etwas später auch nochmal eine Ausführung und Präzisierung. Der Nächste ist sogar der Fremdling. Dort heißt es: Wenn ein Fremdling bei dir wohnt in eurem Lande, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das haben wir im dritten Buche Moses. Also, im fünften und im dritten Buche Moses haben wir diese beiden Gebote, die Jesus zusammenfasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir das Liebesgebot. Und dann kommt es darauf an, dass wir dieses allgemeine Gebot, sowohl aus dem Alten Testament, die beiden Gebote zusammengefasst, als die eigentliche Mitte des Christen im Neuen Testament, wie wir dieses Gebot umsetzen im Leben. Das ist schon richtig. Und es gibt auch beide Seiten eben dieses Gebots. Einmal die Fähigkeit zu lieben und den Sinn des Lebens zu erfassen. Liebe nämlich ist eine menschliche Urfähigkeit und Urkraft. Wir können dieses auch nennen Tugenden. Sie zählt zu den göttlichen Tugenden. Die göttlichen Tugenden sind Glaube, Hoffnung und Liebe. An diesen Tugenden, was sind Tugenden? Man kann es übersetzen mit Tauglichkeiten. Das kommt ja von Taugan und Taugain. An diesen Tugenden oder auch Tauglichkeiten ist der Mensch mit allen seinen Kräften beteiligt. So wie es hier auch heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Mit all den Kräften ist der Mensch daran beteiligt. Zuallererst wird das Herz genannt. Mit deinem ganzen Herzen soll der Mensch lieben. In der Bibel steht nicht, der Mensch soll lieben mit seinem Willen oder mit seinem Verstand. Das steht da nicht. Natürlich haben Wille und Verstand eine Bedeutung. Der Wille weist den Weg und der Verstand bringt Licht. Aber die Fähigkeit des Liebens wird aus biblischer Perspektive dem Herzen zugesprochen. Und der heilige Augustinus, den wir eben gehört haben zu Anfang, der weist auch dem Herzen die eigentliche Kraft zu. Des Liebens. Und er ist es ja, der die eigentliche Innerlichkeit des Menschen erflossen hat. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott, so lesen wir in seinen Bekenntnissen. Und er zitiert immer wieder aus dem Neuen Testament die Worte, die sich auf das Herz des Menschen beziehen, auf die Fähigkeit des Herzens. Eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. So Augustinus, gerade er, der die antike Philosophie kannte und der den Verstand des Menschen, die Verstandeseinsicht und den Willensentschluss analysierte, gerade er war es, der tiefer gegangen ist und die Fähigkeit zu lieben erforscht hat, wo sie denn auch im Menschen beheimatet ist. Das war Augustinus. Die Liebe zählt zu den göttlichen Tugenden, sagten wir, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und an diesen Tugenden ist der ganze Mensch mit allen seinen Kräften beteiligt. Und so wie der Mensch in seinem Lebensprozess eine ganze Reihe von Stadien durchläuft, so sind auch die Urfähigkeiten Hoffen, Lieben und Glauben einem Wandlungsprozess unterworfen. Diese Ur- und Grundfähigkeiten oder auch Grundqualitäten, können wir die Tugenden auch nennen, stehen letztlich in dem Dienst, dass der Mensch sein Leben auf Gott hin ausrichtet und zu Gott gelangt. In menschenkundiger Sicht beginnt jede Liebe damit, dass die Seele des Menschen von einem Gut, einem Wert oder einer Person ergriffen und beeindruckt wird. So dann geht das Ergriffensein über zu einem strebenden sich hinbewegen zu diesem Wert mit dem Ziel, eine Angleichung oder Vereinigung mit ihm zu erreichen. Wir wissen, dass Gott selbst die Liebe ist. Wir haben eine wunderbare Enzyklika von unserem gegenwärtigen Papst. Gott ist die Liebe, Deus Caritas est. Und wir dürfen sagen, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am deutlichsten in Erscheinung, weil ja Gott die Liebe ist. Im Buch der Weisheit lesen wir, du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du geschaffen hast. Und Gott ist nicht nur die Liebe, Gott ist auch die Güte. Und Gott ist die absolute, wohlwollende Güte, so lesen wir es in der Dogmatik. Ein Glaubenssatz. Gott ist die absolute, wohlwollende Güte. Es hängt natürlich mit der Liebe zusammen. Und immer dann, wenn der Mensch Güte zeigt, wohlwollende Güte dem Mitmenschen gegenüber sich verhält und zeigt, dann tritt ebenfalls die Gottebenbildlichkeit des Menschen in Erscheinung. Dann haben wir die Wahrhaftigkeit Gottes. Wenn der Mensch wahrhaftig ist, natürlich gegenüber Mitmenschen. Was er mit der Nächstenliebe zu tun hat. Auch dann tritt die Gottebenbildlichkeit in Erscheinung. Oder die Treue Gottes, wenn wir schon mal den Eigenschaften Gottes sind. Im Psalm 144 lesen wir, treu ist Jahwe in allen seinen Worten. Und in dem zweiten Brief an Timotheus heißt es im zweiten Kapitel, wenn wir treulos sind, er bleibt treu. Er kann sich ja nicht selbst verleugnen. Also auch dann tritt die Gottebenbildlichkeit des Menschen in der Erscheinung. Wir hatten eben den heiligen Augustinus genannt. Wir kommen jetzt einmal kurz zum heiligen Thomas von Aquin, der den Kirchenvater Augustinus zwar gut kannte, müssen wir sagen. Und er beschreibt sogar eine Aufbauordnung des Liebens. Er sagt, dass alles Liebesstreben im Menschen einer Aufbauordnung unterliegt. Er spricht zunächst von einer begehrlichen Liebe, in der das geschätzte Gut als Mittel zur eigenen Beglückung gesucht wird. Das ist auch Liebe nach Thomas von Aquin. Er nennt diese Liebe Amor. Amor concupiscentiae. Und da gibt es nach Thomas die Wertschätzung des in sich Guten und Schönen. Darauf baut dann nach Thomas die Liebe der wohlwollenden Förderung des geliebten Gutes oder der geliebten Person auf. Die Liebe der wohlwollenden Förderung nennt er auch Amor. Amor benevolentiae. Wohlwollende Liebe. Damit verwandt ist die schenkende Liebe, auch die Freundesliebe, auch die innige auf Ähnlichkeit oder Ergänzung beruhende Verbindung zweier Personen, die er nennt Amor amicitiae. Nach Alter und Stand seiner Entfaltung sind all die genannten Formen der Liebe im Menschen wirksam. Die Formen der Liebe bestimmen nämlich die menschliche Kommunikation. Der Mensch ist ja wesentlich dadurch geprägt, dass er der Kommunikation fähig ist, zu sich, zu den Mitmenschen und zu Gott. Und die Formen der Liebe bestimmen die menschliche Kommunikation, die personalen Begegnungen und Beziehungen. Es ist allerdings so, dass es erhebliche Unterschiede gibt im Reifungsgrad des Liebesstrebens. Ob der Mensch primär sich selbst oder das mitmenschliche Du meint, den Mitmenschen meint. Kommen wir noch einmal zu Thomas von Aquin zurück. Er benennt noch eine andere Art der Liebe, welche, wie er es sieht, die Liebe zu sich selbst und zu den Mitmenschen übersteigt, nämlich die Gottesliebe, die er nun nicht mit dem Wort Amor, Liebe bezeichnet, sondern mit einem anderen Wort bezeichnet. Die bezeichnet er mit dem Wort Caritas. Caritas ist ja auch das Wort Liebe. Amor ist auch das Wort Liebe. Aber die Gottesliebe bezeichnet er als Caritas. Und wichtig ist nun, dass wir auch das sehen, was der große Kirchenlehrer und Kirchenvater Barth gesehen hat, dass die Gottesliebe eine Antwort des Menschen auf die von Gott dem Menschen zuerst erwiesene Liebe ist, so wie jede Liebe Antwort ist, Reaktion ist. Weil Gott nämlich den Menschen zuerst geliebt und ihn aus Liebe ins Dasein gerufen hat, darum vermag der Mensch, Gott wieder zu lieben. Das ist der Grund, warum der Mensch fähig ist, Gott zu lieben. Weil Gott den Menschen zuerst geliebt und ihn aus Liebe ins Dasein gerufen hat. Wie sieht das denn im Lebensprozess des Menschen aus? Im Lebensprozess des Menschen sind es die Mitmenschen. Und zwar zunächst die Eltern, welche das Kind lieben und dadurch die Liebe des Kindes erwachen lassen. Vor allem ist es die Gestalt der Mutter, welche in ihrer Liebesbeziehung zum Kind als die erste religiöse Erfahrung bezeichnet werden darf. Hier ist ganz präzise das Abbild zu sehen, wovon die Rede war, nämlich Gott liebt den Menschen zuerst und erst dann kann er auf die Liebe Gottes durch Gottes Liebe antworten. Im Werteprozess des Menschen erkennen wir die gleiche Abfolge. Und es wird an dieser Stelle schon deutlich, dass alle entscheidenden Beziehungen zwischen Mensch und Gott im Werdeprozess des Menschen schon abgebildet sind. Zu den Kernaussagen des Glaubens gehört die Offenbarungswirklichkeit, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, was wir eben schon sagten. Dass er Ebenbild Gottes ist und Kind Gottes ist. Gottes Kindschaft und Gottes Ebenbildlichkeit sind jedoch Glaubensaussagen, die wir nicht beweisen können. Wir können diese Wirklichkeiten aber aufweisen. Beweisen können wir es nicht, aber wir können sie aufweisen. Es liegen nämlich im Leben Erfahrungsweisen bereit, die einen Zugang zu den Glaubensmysterien finden lassen, nämlich hier die Kindschaftserfahrung und das Ähnlichsein des Kindes zu seinen Eltern. Und so haben wir für alle großen Mysterien des Glaubens deutliche naturale Ansätze in dieser Welt, sodass wir nicht auf die Realisierung des Hoffens, des Liebens, auch des Glaubens auch und gerade auch zu Gott hin, ohne Anhaltspunkte, ohne Symbole angewiesen wären. Selbst die unscheinbarsten Vorgänge im Leben eines Menschen haben Symbolgehalt. Und das Erfassen der Symbole, die Symbolintuition ist es, die den Menschen zum Hoffen, Lieben und Glauben hin befähigt und auch dazu ermächtigt, größere Glaubenswahrheiten dann zu akzeptieren und anzunehmen. Und dann lassen Sie mich noch ein Wort sagen, bevor wir eine kleine Pause machen. Das Leben des Menschen kommt zwar von Gott und es führt auch zu Gott hin. Es beginnt aber nicht direkt mit der Gottesliebe, sondern mit der Liebe zu seinen Stellvertretern, nämlich zu den Eltern. Alle Liebeserweise gegenüber Menschen sind Vorstufen zu der vollständigen Hingabe des Christen an Gott. Der Christ wird sich aber eingestehen müssen, dass er lebenslang auf dem Wege ist. Und an keinem Punkt seines Lebens die vollkommene Gottesliebe erreichen kann. Und lassen Sie mich noch einen Punkt nennen. Christliche Nächstenliebe kann ohne wahre Gottesliebe nicht gelingen. Wer das immer noch meint, verkennt den Tatbestand, dass jegliche Liebe aus Gott ist und sich sowohl auf Menschen als auch auf Gott bezieht. Man kann die Liebe nicht von ihrem Ursprung lösen. Sie nicht von ihrem Ursprung loslösen, ohne Schaden an deiner Person zu gewärtigen. Da der Mensch Ebenbild Gottes ist, die Ebenbildlichkeit Gottes in sich trägt, ist er aus seiner geschöpflichen Verfassung heraus auf Gott hingeordnet. Der Mensch ist gottesfähig. Er ist und trägt sein Abbild. Und ich sage noch einmal, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Das sind die eigentlichen Grundlagen unseres Themas, nämlich der Gottes- und Nächstenliebe und der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo über die Tugenden. Professor Dr. Balkenhol spricht über die Gottes- und Nächstenliebe. Hören Sie ihn weiter.
Wir hatten gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Mensch ist gottesfähig. Er ist und trägt sein Abbild. Und wir hatten weiter gesagt, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Eben darum, weil Gott die Liebe ist. Auch wenn der Mensch dem Mitmenschen wohlwollende Güte angedeihen lässt, dann tritt ebenfalls die Gott-Ebenbildlichkeit in Erscheinung, weil Gott die absolute und wohlwollende Güte ist. Das ist ein Glaubenssatz. Ähnliches gilt für die Wahrhaftigkeit, für die Treue Gottes und so weiter. Für den heute lebenden Menschen ist es allerdings zunehmend zu einer Frage geworden, wie er die Liebe Gottes erfahren kann und woher er überhaupt weiß, dass Gott ihn liebt. Das kann der Mensch über Menschen erfahren, die ihn im Auftrag Gottes so bejahen, wie er ist. In seiner Unfertigkeit auch. Und auch in all den Möglichkeiten, die er in sich trägt. Gott hat den Menschen beauftragt, ihn zu vertreten. In diesem Sinne ist der Mensch Stellvertreter Gottes. Und im Katechismus haben wir gelernt, Eltern sind Stellvertreter Gottes. Das ist schlicht Katechismuswissen. Für den verdiesartigen Intellekt des heute lebenden Menschen ist diese eigentliche Lebensaufgabe, dass der Mensch Stellvertreter Gottes ist, ist diese eigentliche Lebensaufgabe indes kaum noch einsichtbar. Selbst Theologen stehen manchmal nicht zu dieser Aufgabe, sondern begnügen sich mit spekulativer Theologie und intellektualistischen Theorien. Das Sensorium des heutigen Menschen ist für die übernatürliche Liebe zu Gott hin nicht sehr entwickelt, oft sogar wesentlich beeinträchtigt. Fragt man nach den Ursprüngen für diese Beeinträchtigungen, dann fällt zunächst auf, dass es immer seltener Vorbilder für den jungen Menschen gibt, der an ihn ablesen kann, wie man die Liebe zu Gott und zu den Menschen hin verwirklichen kann. Die beiden Seiten, von denen wir gesprochen hatten, müssen wir ja immer im Auge haben. Liebe zu Gott und zu den Menschen lernt man wesentlich durch Absehen. Vor allem junge Menschen müssen die Erfahrung machen, die Feststellung machen, dass es da jemanden gibt, der bei einem aushält und ermutigend wirkt. Darüber hinaus ist das beständige und inständige Gebet für die Entfaltung der Gottesliebe unentbehrlich. Im Lebensprozess des Menschen, der ja ein Reifungsprozess ist, gehören Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe zusammen. Sie entfalten sich nicht unabhängig voneinander. Die Grundfähigkeiten, Gott, den Mitmenschen und sich selbst in der rechten Weise begegnen und lieben zu können, sind voneinander abhängig und aufeinander angewiesen. Worauf der eben genannte Thomas von Aquin mehrfach hingewiesen hat. Liebe ist der Inbegriff menschlichen Lebens überhaupt. Der Mensch kann nicht einmal darüber befinden, ob er lieben will oder nicht. Er kann wohl in relativer und relationaler Freiheit den Modus der Liebe beeinflussen. Es besteht ein Stück Freiheit darüber, wen oder was und in welcher Weise der Mensch liebt. Es ist ihm somit auch möglich, desorientiert zu lieben, sein Liebesstreben in Fehlformen entarmen zu lassen, deren Ursprünge in menschenkundiger Sicht erkennbar werden. Damit ist bereits angedeutet, worauf künftig das Hauptaugenmerk in Erziehung und Seelsorge liegen muss. Auf der personalen Entfaltung der Liebe im Reifungsprozess des Menschen. Insbesondere ist die Frühphase menschlichen Lebens für die Entfaltung, vor allem für das Wachsen und Reifen der Liebesfähigkeit von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist nach den Grundelementen des menschlichen Liebens zu fragen, nach jenen Vorgängen, die der entfalteten Liebesfähigkeit vorausgehen, als Grundlagen dafür, dass der Mensch Sinn in seinem Leben findet. Diese Grundlagen müssen aber im Kleinkindalter aufgebaut werden. Umgekehrt muss zu Recht auf jene Erscheinungsformen hingewiesen werden, welche als Signal für einen fehlgesteuerten Entfaltungsprozess des menschlichen Lebens zu verstehen sind. Die Liebe entfaltet sich nämlich in einem lebenslangen Reifungsprozess. Alle Liebe ist ursprünglich, wie erinnert wurde, Antwort, sie ist Reaktion. Wenn dem Menschen auf der Frühstufe des Daseins das rechte Maß an Liebeszuwendungen versagt bleibt, oder wenn die entgegengebrachte Liebe verzerrte Formen annimmt, wird der Entfaltungsprozess des Liebens blockiert. Damit können sie schon früh innerseelische Zerwürfnisse ereignen. Die Ersterfahrung personaler Liebe geht induktiv von der Mutter aus, ganz unbewusst, Andererseits aber gewinnt der Vater auch das Kind umso mehr an Bedeutung als die Mutter, die Beziehung zu ihrem Kinde nur dann in der rechten Weise verwirklichen kann, wenn der Vater als Garant und Helfer seiner Aufgaben in der Familie nachkommt, wenn er im Sinne von Autorität, im Sinne von Glaubwürdigkeit, im Sinne von Bürgschaft, Gewähr, Vorbild, genau in diesem Sinne Autorität besitzt, nicht autoritäres Handeln, in dem Sinne muss er Autorität besitzen, im Sinne von Glaubwürdigkeit, Autorität, das heißt ja Glaubwürdigkeit, Bürgschaft, Gewähr, Vorbild. Es ist ein nicht zu leugnender Tatbestand in der Entfaltung der Liebeskräfte im Menschen, dass dieses lustbetonte, sage ich, Wachsen und Werden im Kindesalter die tragende Urerfahrung menschlichen Lebens überhaupt ist. Dasselbe gilt als unerlässliche Bedingung für die beglückende Liebe im Leben des Jugendlichen, des jungen Erwachsenen und im Lebensprozess überhaupt. Und ein Punkt will ich zumindest noch andeuten. Liebeserweise, die im frühen Lebensstadium dem Menschen vorenthalten werden, fordert der Mensch im späteren Lebensprozess nach.
Zum Thema Gottes und Nächstenliebe hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo hören Sie Professor Dr. Manfred Balkenohl. Er hat zuletzt die menschliche Liebe entfaltet, beziehungsweise wie sich diese Liebe im Menschen entfaltet, die Liebesfähigkeit und was passiert, wenn den Menschen am Beginn seines Lebens dieses richtige Maß an Liebe eigentlich nicht zuteil wird. Was passiert dann? Hören Sie weiter.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Liebe ist die beste Arznei, sagte ein bedeutender Arzt, der Arzt Paracelsus. Die Liebe, sagte er, ist die beste Arznei, nachdem er immer gefragt worden ist, was denn das Beste, welches die beste Medizin sei. Was ist Liebe? Man kann sie nicht definieren. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Aber wir wissen, sie ist die eigentliche Grundkraft im Menschen und sie ist die eigentliche Brücke der Kommunikation. Wenn menschliche Begegnungen und Beziehungen von Liebe getragen sind, dann ist der Mensch zufrieden und glücklich. Wenn umgekehrt das Beziehungsgefüge lieblos verhärtet oder wenn gar Hass und Gehässigkeiten aufkommen, dann geht der Mensch nicht nur in seinem Wert- und Reifungsprozess zurück, sondern der Sinn des Lebens wird verloren gehen und Anfälligkeiten sogar für Erkrankungen werden nach aller Erfahrung des Lebens zunehmen. Das Anwachsen der Neurosen, die zahlenmäßige Zunahme der hysterischen, auch der neurotoiden Strukturen haben Ärzte, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger in der Vermutung bestärkt, dass die gegenwärtige Not in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Wir hatten das eingangs schon erwähnt. Darüber hinaus haben zahlreiche Untersuchungen und menschenkundige Beobachtungen Aufschluss darüber gegeben, dass in vielen Fällen von Erkrankungen, aber auch von Lebensuntüchtigkeit, von Lebensüberdruss, auch von Gemeinschaftsunfähigkeit, ein unverkennbarer Verlust an personeller Liebe die tiefere Ursache war. Häufig ist zu beobachten, dass ganze Reihen von Therapien im klinischen Bereich bei vielen Kranken höchstens eine vorübergehende Beseitigung von körperlichen Symptomen, nicht aber eine dauerhafte Heilung der Krankheit erreichen konnte. Oftmals werden auch Heilungen bewirkt, bei denen aber bei näherem Zusehen nur die Symptome, die da gedrückt worden sind, die dann an anderer Stelle, an oft nicht vermuteter Stelle wieder auftauchen. Symptomverlagerungen sind aber keine Heilungen. und dergleichen Befunde ließen annehmen, dass die eigentliche Krankheitsursache sehr häufig auf seelischem Gebiet liegt. Und dass die Fehlentwicklungen und Fehlhaltungen in einer fehlgeleiteten Liebe zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du oder im religiösen Bereich näher hin zu Gott ihren Ursprung haben. Und da haben wir wieder das Eingangsthema, nämlich die Gottes- und Nächstenliebe, die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe. Der eben genannte Ahnherr Paracelsus hatte schon einen Blick dafür, was die geordnete Liebe erreichen kann. Sie hat hohe heilende Bedeutung. Prophylaxe, also Vorbeugung, und Therapie, Heilung, sind von der geordneten Liebe des Menschen direkt abhängig. Diese Erkenntnis beschränkt sich nicht nur auf den pflegerischen und medizinischen Sektor, sondern hat auch revolutionäre Auswirkungen auf viele andere Bereiche des menschlichen Lebens, auf Erziehung, Seelsorge, Sozialarbeit, Sozial- und Heilpädagogik zum Beispiel. Die Liebe nämlich ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht, als auch im eigenen Leben. Die Liebe befähigt dazu, den Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie ermächtigt dazu, den Menschen zu akzeptieren, mit seinen Fehlern und Gebrechen, mit seinen Leiden und Krankheiten, auch mit seinen Leistungen und seinen Möglichkeiten, die er in sich trägt. Sie ist geduldig und sie hat eine heilende und helfende Wirkung. Das Allerbeste und die tiefste und umfassendste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur gegeben hat, findet man beim Apostel Paulus. Im sogenannten Hohen Lied der Liebe, wir haben ja zwei Hohe Lieder der Liebe, eines im Alten Testament und eines beim Apostel Paulus. Und da heißt es, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und sie bläht sich nicht auf. Wir werden auf diese Punkte noch beim nächsten Mal zurückkommen. Wir haben ja heute den ersten Teil dieser Tugend der Gottes- und Nächstenliebe. Und ich sage aber noch einen Punkt eben aus diesem Paulus-Text. Sie, die Liebe, also erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Sie hört niemals auf. Interessant ist hier, dass die Wirkungen der Liebe genannt werden. Und diese Wirkungen der Liebe erinnern an den Ausspruch, den wir zu Beginn nannten, nämlich das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit wollen wir heute schließen und beim nächsten Mal ein Stück weiter in die Tiefe gehen und die ein oder anderen Aspekte noch ausloten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo hören Sie Professor Dr. Manfred Balkenohl zum Thema Gottes und Nächstenliebe heute mit dem ersten Teil. Herzlichen Dank für Ihre Gedanken, die Sie hier entfaltet haben, Herr Professor Balkenohl.
Ja, bitte sehr.
Ja, Professor Balkenohl, Sie haben davon gesprochen, dass der Mensch oder diese Glaubenswahrheiten ausgesprochen, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist und dass er unverdient auch die Gotteskindschaft hat, dass er Kind Gottes ist. Beides Glaubenswahrheiten, die wir nicht beweisen können, die sich aber im Leben immer wieder erweisen können, auf die wir auch aufweisen können. Es gibt natürlich heute, wie Sie auch gesagt haben, viele Menschen, die sich als unerwünscht ins Dasein geworfen erfahren, die keine Eltern erlebt haben, die für sie Stellvertreter Gottes waren, das heißt, die ihnen bedingungslose Liebe und bedingungsloses Vertrauen vorgelebt und haben erfahren lassen. Diese Menschen, ja, wie geht man mit diesen Menschen eigentlich um in der Theologie, wenn man dann sagt, ja, auch sie sind Ebenbild Gottes, auch sie sind Gottes Kinder, selbst wenn das in ihren Ohren wie Hohn klingen muss, denn diese Liebe am Beginn des Lebens, im Ursprung, die lässt sich ja nicht einfach so leicht ersetzen durch ein anderes, späteres Vorbild, selbst wenn es nicht unmöglich ist.
Ja, das ist so, dass da diese Menschen in gleicher Weise Ebenbild Gottes sind, kann ohne Zweifel. Der Mensch als solcher ist Ebenbild Gottes und Kind Gottes. Nicht nur besondere Menschen, wie es in der Antike war, sondern der Mensch als solcher. Und es gibt ja auch die stellvertretende Hilfe, dass der Mensch, der die eigenen Eltern zum Beispiel nicht helfen konnte, sei es, dass sie gestorben sind oder aus anderen Gründen, dass es dann die stellvertretende Hilfe gibt. Sie hatten zu Beginn unserer Sendung von der Mutter Teresa gesprochen. Wie vielen Menschen hat diese Ordensfrau die Gestalt der Mutter? Darum nannte man sich auch Mutter Teresa. Wie viele Menschen hat diese Ordensfrau die Gestalt der Mutter vorgelegt und war für die Menschen Mutter? Das gilt auch für die Gestalt des Vaters. Dass also stellvertretend die Gestalten der Eltern der Mensch erleben kann, das müssen wir sehen, dass das möglich ist. Und wo es Auswahlerscheinungen gibt, da gibt es auch auf der anderen Seite dann wieder auch ebenfalls von Gott gelenkt die Hilfe, die stellvertretende Hilfe. Daran müssen wir glauben. Das ist ein Glaubenssatz, dass der Mensch selbst Ebenbild Gottes ist und dass der Mensch Gott erfährt, auch durch den Menschen, durch den Mitmenschen. Weil der Mensch nämlich das Bild Gottes in sich trägt.
Gottes und die Nächstenliebe als sozusagen die zwei Seiten der Medaille. Das ist auch immer eine Frage der Perspektive. Ich meine, man kann Gott als den Schöpfer sehen, als den Erhalter des Lebens. Das Leben, das jeder Mensch aus sich selber heraus nicht schaffen kann. Ihn so anzuerkennen, ihn so anzubeten, sich ihm auch vielleicht in allen Lebenslagen unterzuordnen, das kann ja auch ein Teil der Gottesliebe sein.
Ja, selbstverständlich.
Und damit, ja, entlarvt sich letztendlich auch alles lebensbedrohliche oder lebensfeindliche Handeln. Denn es heißt ja auch, das Leben in Fülle, das verheißt Christus. Ja. Also diese Zusage Gottes. Der Papst, also Papst Benedikt XVI., der spricht, glaube ich, auch in der Enzyklika, die Sie angesprochen haben, Deus Caritas est, von der Liebesgeschichte Gottes mit dem auserwählten Volk, beziehungsweise das bezieht sich ja nicht nur auf den alten Bund, auf den neuen Bund, letztendlich auf jeden einzelnen Menschen, auch heute, hier und jetzt, diese Liebesgeschichte Gottes.
Ja.
Und er schreibt, wo es darum geht, eben Gottes und Nächstenliebe zusammenzusehen, schreibt er, ich zitiere Papst Benedikt XVI., wenn die Berührung mit Gott in meinem ganzen Leben fehlt, dann kann ich im anderen immer nur den anderen sehen und kann das göttliche Bild in ihm nicht erkennen. Wenn ich aber die Zuwendung zum Nächsten aus meinem Leben ganz weglasse und nur fromm sein möchte, nur meine religiösen Pflichten tun, dann verdorrt auch die Gottesbeziehung. Dann ist sie nur noch korrekt, aber ohne Liebe. Und weiter heißt es, nur der Dienst am Nächsten öffnet mir die Augen dafür, was Gott für mich tut und wie er mich liebt.
Ja.
Jetzt ist es doch aber oft so, dass es Menschen gibt, die diese ganz praktische Nächstenliebe leben, ohne dass sie Christen sind.
Ja.
wie ist das denn dann eigentlich zu beurteilen? Also
ja, das ist ja nicht die Kultus- und Nächstenliebe ist nicht so an das Christentum gebunden, als ob es außerhalb des Christentums die Kultus- und Nächstenliebe nicht gäbe. Wir wissen, dass wir durch die christliche Offenbarung, durch die Schriften, auch durch die Tradition besondere Quellen haben, die uns ermutigen, Gottes und Nächstenliebe, in der Gottes und Nächstenliebe zu leben. Das heißt aber nicht, dass es dieses Leben anderswo nicht gäbe oder vor dem Christentum nicht gegeben hätte. Wenn Sie zum Beispiel an die hippokratische Medizin denken, an den Eid des Hippokrates, da wird das Wort Liebe, kommt da zwar nicht vor, wir haben hier aber ganz ohne Zweifel doch auch Vorformen der christlichen Liebe, nämlich niemals Menschen zu töten, immer nur für das Leben sich einzusetzen. Da haben wir ebenfalls, ist hier eine Liebe am Werke. Und der alte Hippokrates ist ja ein Gebet, wenn wir das recht besehen. Er steht ja schwören vor der höchsten Gottheit. Das müssen wir auch sehen. Also, die Nächstenliebe und die Gottesliebe haben wir nicht allein im Christentum. Wir sehen es ja schon daran, dass die beiden Gebote im Alten Testament vorkommen. Und nach den Worten Jesu sind das die beiden Gebote, welche die höchsten sind im Alten Testament. An diesen Geboten, sagt Jesus, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Daran hängt alles. Und da haben wir eine lange und weite Tradition. Da müssen wir sehen. Und wir können dankbar sein, dass wir auch diese Tradition herausschöpfen können. Wir können aber nicht, dürfen aber nicht sagen, dass außerhalb des Christentums die Nächstenliebe und die Gottesliebe ganz und gar nicht möglich wäre. Das können wir nicht sagen. Im Christentum ist die Gottes- und Nächstenliebe vielleicht, und ich bin davon überzeugt, am allerbesten aufgehoben. Und wir haben im Christentum, auch wenn wir an die Bergpredigt denken und überhaupt an die Weisungen denken, die wir hier in der Bibel vorfinden, haben wir die stärkste Ermutigung, eben in der Gottesliebe und Menschenliebe und außer Gottes und Menschen Nächstenliebe herauszuleben. Also das eigentliche Gebot. Das ist richtig. Aber es soll aber auch eine, wie soll ich das mal sagen, wir sind ja eine Ermutigung sein für die Christen. Nämlich in der Welt zu wirken, dass andere Menschen nicht wahr, auch die, nach dem Gebot der Gottes- und Nächstenliebe sich ermutigt fühlen, danach zu leben.
Sie sprechen das an, der Eid des Hippokrates, vielleicht auch heute wieder aktuell in einer sogenannten Kultur des Todes, wo es doch viel um die Auseinandersetzung um das Lebensrecht, um das unverbrüchliche Leben von Anfang an geht, wo es um viele bioethische Fragen geht zu diesem Thema. Und unter dem gleichnamigen Titel haben auch Sie gerade jüngst ein Buch oder ein Heft herausgebracht, wo man sich im Urtext, in der Übersetzung, in der Wirkungsgeschichte, auch mit der Interpretation damit genau auch auseinandersetzen kann.
Ja, das war ja ein Buch, was entstanden ist nach Vorträgen im Radio Horeb. Ich hatte ja auch den Hörern gesagt, dass das in Arbeit ist und ich es auch ankündigen wollte, wenn es denn soweit ist. Es ist jetzt soweit.
Es ist jetzt soweit, ja. Lassen wir noch einen Hörer auch zu Wort kommen, der sich nämlich jetzt noch gemeldet hat und in der Leitung ist. Herr Burkhardt, darf ich begrüßen aus Schröttke. Guten Abend.
Guten Abend, Burkhard Schröttke ist mein Name.
Ja, aus guten Abend.
Guten Abend, Herr Professor Walkenholz. Es ist mir immer eine Freude, Ihren Vorträgen zuzuhören. Allein, was Sie so jetzt sagten über die Auswirkungen an Mangel an Liebe oder Fehlformen, da könnte man zu jedem Satz, sag ich mal, 10 Minuten erläutern. Aber das ist ja jetzt gar nicht drin, ist auch nicht mein Auftrag. Ich wollte nur mit eingeben, weil es ja das Gebot Gebot der Nächstenliebe in dem Umfange jetzt aus dem christlichen Glauben kommt, denke ich, die Entwicklung war auch im Alten Testament, wenn diese Aussage kommt, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Das ist ja dann die Hinwendung zum Menschen. Ja. Die Vergebungsbereitschaft, den Dienst am Nächsten.
Ja.
Dass dieses ein was dann weitergeht, das Opfer, das dem Herrn gefällt, ist ein demütiges und zerknirschtes Herz.
Ja.
Das ist erstmal die Bereitschaft, das an und zu erkennen, das eigene zu versagen, aber auch dann eben das Versagen der anderen entsprechend zu vergeben.
Ja.
Das wollte ich mit reingeben. Und ich denke, in diesem Zusammenhang, in den Kulturkreisen dort, wird es immer einen geistigen Austausch gegeben haben.
Ja,
und werden die Griechen bestimmt auch berücksichtigt haben,
ja,
das Gedankengut der Juden. Das
ja
in dieser Hinsicht viel weiter geht als der strikte Opferkult der anderen archaischen Kulturen.
Ja.
Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man das jetzt ins Religiöse umsetzt, es hat jetzt damit zu tun, dass ich heute Abend mit meinem Sohn zusammen saß. Der soll mal seinen Gotteslob mitnehmen in evangelischen Religionsunterricht. Die wollten sich das Vaterunser angucken, aber er las jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis mir vor. Ich habe ihm erklärt, dass im Evangelischen dann nur die Gemeinschaft der Kirchen steht. Wir sprechen ja von der heiligen katholischen Kirche.
Ja.
Und dann fiel mir ein, dass im Nizäischen Konzil es heißt, die eine heilige katholische und apostolische Kirche.
Ja, ja.
Und da steht auch wieder dieser Auftrag drin. Nicht nur, dass wir den Glauben bekennen, sondern ihn auch weitergehen, apostolisch wirken.
Ja.
Das ist wie die Gottesliebe und die Nächstenliebe.
Ja.
Das, wenn nämlich wir das im Glauben nicht apostolisch wirken, dann sind wir auch selbstbezogen. Dann kann jeder Verein sozusagen durch seine Selbstbezogenheit die Katholizität verlieren. Und so ist das, glaube ich, auch mit unseren Liebenshandlungen.
Ja.
Die zwei Dinge wollte ich reinbringen.
Dankeschön, Herr Burkhard-Schröttke, dass Sie die Einheit...
Noch. Schönen Abend und schönen Dank für die Gedanken, die Sie so kompakt uns darlegen konnten. Auf Wiederhören.
Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, so gesehen auch noch ein Beitrag, wie man die Einheit von Gottes und Nächstenliebe auch noch mal sehen kann. Ja, sehr schön. Wollen Sie noch etwas kurz dazu sagen, Herr Professor Balkenhol?
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Nicht wahr? Auch die geistesgeschichtliche und religionsgeschichtliche Seite muss man da wirklich sehen. Und wenn wir im Alten Testament diese beiden Punkte, Gebote schon haben, dann frage ich mich natürlich auch nach der Herkunft. Was die Herkunft anbetrifft, wäre ja hier auch Ägypten zu nennen. Zum Beispiel.
Mhm.
Auch die nicht befriedene Tafel, die dem Toten mit beigegeben wurde, wird natürlich die Tafel der Liebe, wie wir heute sehen. Nicht wahr? Und das Herz, wovon der Hörer eben sprach, das hat ja im Alten Testament Bauwerorgane eine ganz große Bedeutung. Nicht, und dass eine Liebe nicht nur eine Angelegenheit des Verstandes und des Willens ist, sondern wie der heilige Augustinus schon gesehen hat, viel tiefer läuft, viel tiefer geht. Es ist eigentlich eine Frage des Herzens, auch der Glaube ja übrigens auch. Das Wort Glauben heißt ja im Lateinischen Credere. Und Credere ist eine Zusammenfassung von zwei Worten, eine Kontraktion von zwei Worten, nämlich von cor und dare. Ich will es mal gerade erklären, weil wir nicht alle Lateiner sind. Cor heißt das Herz und dare heißt geben, schenken. Zusammengefasst, credere, cor, dare. Also das Herz schenken. Wir sind zwar geneigt, der Liebe die Kraft des Herzens zuzusprechen, aber der Glaube geht ja auch ohne die Herzenskraft nicht. Sodass wir sagen können, die Urfähigkeiten, von denen wir kurz angesprochen hatten, heute schon, Glauben, Hoffen und Lieben, diese Urfähigkeiten sind eigentlich mittenhafte Qualitäten, was der heilige Augustinus ja gesehen hatte und was auch Thomas von der Queen schon gesehen hat. Die großen Kirchenväter wussten das, obwohl sie den Verstand und den Willen betonten, ihn nicht ausgeschlossen haben.
Aber insgesamt ist es doch eine Herzensangelegenheit, der Glaube, die Gott ist die Nächstenliebe und das sehen wir auch am gekreuzigten Jesus, der sozusagen aus dessen Herzen und aus dessen Seitenwunde dann Blut und Wasser fließen, woraus versinnbildlich dann die ganzen Gnadenströme hervorgehen.
Ja.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor Berkenohl.
Ich bedanke mich.
Ja, damit darf ich noch sagen, wenn Sie etwas nachhören wollen, diese Sendung vielleicht noch einmal bestellen wollen, dann können Sie das gerne beim CD-Dienst tun, den Sie unter der Nummer 0700 7525 7520 erreichen. Oder Sie gehen einfach auf die Homepage unter www.hore.org und klicken dort im Podcast einfach die Sendung an, die Sie dann jederzeit noch einmal wieder hören können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Das sagt Ihnen Anjuta Engert.